viele, immer so Querverbindungen auch, weil es zum Thema auch Finanzberichterstattung war, das heute nochmal hier, zumindest als Aufschlag nochmal diskutieren wollen. Hintergründe kommen auch gleich nochmal, ich sage nochmal stichwortartig Tickeingabe. Auch wenn man den Workplan anguckt, sicherlich von EFRAG in dem Zusammenhang, wo wir das Thema auch noch mit drauf haben, als mögliches Kooperations- oder Diskussionsthema mit dem ISSB, dass wir da nochmal in die Thematik von den beiden eingeführt werden. Also das Top 5 wird jetzt auch offiziell aufgezeichnet und das Thema Anticipated Financial Effects, Handlungsfelder für das TSC, wird vorgestellt von Thomas Schmolz und Rico Kaske. Damit übergebe ich jetzt erstmal.
Dann übernehme ich mal gleich an der Stelle, was wollen wir in der nächsten knappen Stunde mit dem Fachausschuss machen. Zum einen darüber berichten, eine kurze Einführung geben, was Anticipated Financial Effects sind, wo das herkommt, was es für Probleme gibt, was das DSC dazu bislang gemacht hat, denn das ist eine Diskussion, die bislang ausschließlich im Fachausschuss Nachhaltigkeitsberichterstattung geführt worden ist, weil wir in diesem Jahr uns stärker mit den AFE, also das ist die Abkürzung für Anticipated Financial Effects, befassen wollen und das auch ein ganz elementarer Aspekt der Konnektivität zwischen der Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung ist, möchten wir gerne mit euch, mit Ihnen heute mal brainstormen, wie wir da sozusagen unsere Handlungsfelder definieren und wie wir die ausfüllen. Dann würde ich auch an der Stelle dann gleich mal mit dem ersten Teil beginnen. Nachher wird Kati Beiersdorf auch noch ein paar Sachen zu unserer Tick-Eingabe sagen. Die haben wir uns gemeinsam die Beispiele dazu angeschaut und Rico Kaske ist auch mit an Bord. Er wird etwas zur empirischen Seite der ganzen Geschichte erzählen. Der Konflikt, der sich aus dieser Vorgabe über die Berichterstattung von Anticipated Financial Effects ergibt, den kann man vielleicht mit diesen Quotes hier darstellen, die auf dieser Folie stehen. Ja, das heißt, Adressaten, und das sind vorrangig Investoren, aber nicht ausschließlich, benötigen Informationen über die finanziellen Effekte auf das Unternehmen, die aus Nachhaltigkeitsaspekten bzw. Risiken und Chancen, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsaspekten stehen, resultieren. Und aus diesen Fragen oder aus dieser Informationsanforderung resultiert natürlich erstmal die Frage, was ist denn das überhaupt? Was sind denn Anticipated Financial Effects? Ist das irgendetwas, was in der Zukunft spielt? Ist das nicht auch schon gleichzeitig etwas, was ich nicht schon seit Jahren in der Finanzberichterstattung mache? Also sind die Zahlen, die in der Bilanz insbesondere stehen, nicht schon auch eine Vorwegnahme dessen, was in der Zukunft passiert? Was das bedeutet, da sage ich auch gleich noch ein bisschen was dazu. Und wenn es in die konkrete Überlegung kommt und man dann irgendwie sagt, ja, also wir wollen zum Beispiel wissen, wie wirken sich Nachhaltigkeitsrisiken, Nachhaltigkeitschancen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, VfE-Lage aus und zum Beispiel auch Umsatz. Ne? Umsatzerlöse kann das ja betreffen, also wie ändert sich mein Umsatz gegeben ein bestimmtes Szenario, weil ich sage, es gibt ein Risiko, dass bestimmte Dinge in der Zukunft entweder nicht mehr nachgefragt werden oder sie werden verboten oder sie sind gar nicht mehr möglich. Muss ich dann den Umsatzrückgang netto berichten oder muss ich einen netto berichten oder brutto berichten, weil ich zum Beispiel sage, es gibt Kompensationsmaßnahmen, ich erschließe neue Märkte, darf ich das damit einfließen lassen? Dann habe ich dann am Ende vielleicht gar keinen Umsatzrückgang, das wäre sozusagen eine Nettobetrachtung. Oder wenn man sagt, das Ganze ist etwas, was in der Zukunft spielt, dann schwingt damit natürlich auch immer mit, dass wir die Zukunft nur bedingt oder eigentlich gar nicht wirklich vorhersagen können. Das heißt, Zahlen, die die Zukunft betreffen, sind immer per se unsicher und haben ein gewisses Maß an geringer Verlässlichkeit. Und wenn ich jetzt sage, gut, die sind jetzt so unsicher und unverlässlich, dass ich sie nicht mal im Lagebericht, im Risikobericht angebe, soll ich die dann trotzdem quantifizieren? Also wenn ich sie selbst nicht mal sozusagen als steuerungsrelevant für den Lagebericht, für den Risikobericht ansehe, soll ich die dann trotzdem angeben? Na, und aus diesen Konflikten oder aus diesen Quotes, glaube ich, kann man sich erstmal ein ganz gutes Bild machen, wo der Schuh an der Stelle drückt. Und jetzt schauen wir uns vielleicht erstmal an, was in den Standards zu den Anticipated Financial Effects geregelt ist. Und da gucken wir zunächst mal auf den Technical Advice der EFRAG vom letzten Jahr zur Überarbeitung der ISS und wir werfen hinterher auch nochmal einen Blick in die Vorgaben des IFRS S1. So, um Technical Advice der IFRA gibt es erstmal hinten im Glossar eine Definition dessen, was Financial Effects überhaupt sind. Und die sind dort definiert als ja letztlich das, was aus den Risiken und Chancen resultiert, wenn sie denn schlagend werden, wie sie dann die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens beeinflussen. Und das eben nicht nur gegenwärtig, sondern auch zukünftig. Ne, da steht da over the short, medium or long term. Also strecken die sich auf alle denkbaren Zeithorizonte. Dann wird unterschieden zwischen den sogenannten Current Financial Effects und den Anticipated Financial Effects. Und die Current Financial Effects, das sind dann Effekte, die sich auf die aktuelle Berichtsperiode erstrecken, die auch in den Primary Financial Statement, sprich Bilanz, Gewinnrechnung, Cashflow-Rechnung, also Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, dort erfasst sind. Und bei den Anticipated Financial Effects, das sind eben solche Effekte, die Ansatzkriterien, also die Recognition Criteria, für die Line Items in den Financial Statements, also in den Abschlüssen nicht erfüllen und deswegen nicht durch die Current Financial Effects abgebildet werden. So, und da steht in ESRS 2, steht drin, Unternehmen sollen zunächst mal Informationen darüber liefern, und die sind ja explizit mit qualitativen Informationen gefleckt, inwieweit es ein Risiko gibt, das aus den Risiken und Chancen, also nachhaltigkeitsbezogenen Risiken und Chancen, in der kommenden Berichtsperiode irgendwo auf der Bilanz Buchwerte angepasst werden müssen, also noch nicht aktuell, sondern erst in der nächsten Berichtsperiode, also Buchwerte von Vermögenswerten oder Vermögensgegenständen, wenn wir uns in einem HGB-Abschluss bewegen, oder eben Verbindlichkeiten. So, das sind die qualitativen Informationen dazu, aber auch nach vorne gerichtet. So, und dann gibt es, in der 27 sehen wir dann die Angabepflicht qualitativer und quantitativer Informationen darüber, wie Unternehmen erwarten, dass sich ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in der Zukunft über kurz-, mittel-, lange Frist ändern. Und das sind dann die Anticipated Financial Effects, steht dann in Klammern auch nochmal dahinter. Das ist soweit sozusagen jetzt mal die grundsätzliche Anforderung. Das Ganze wird dann auch noch ein bisschen stärker ausdifferenziert in dem Themenstandard zu Klima. Das haben wir heute hier auf den Folien aber nicht mitgebracht. So, jetzt gibt es in dem Technical Advice noch Exit Clauses. Ja, in der 28 geht es dann los. Unternehmen müssen diese Informationen über die gegenwärtigen und die zukünftigen Effekte, also Current und Anticipated Financial Effects, müssen sie nicht geben, also nicht quantifizieren, wenn man diese Effekte nicht separat identifizieren kann. Also wenn die vermischt sind, ja, und ich kann nicht den nachhaltigkeitsbezogenen Teil davon abtrennen. Das ist die Bedingung A. Ich kann das aber auch sein lassen als Unternehmen, wenn ich zu der Einschätzung komme, dass die Bemessungs- oder Bewertungsunsicherheit so hoch ist, dass die Information, die bei einer Quantifizierung rauskäme, nicht entscheidungsnützlich ist oder nicht nützlich ist. Hier steht nur useful. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, also eine dritte Exit Clause, die sagt, ich muss auch dann keine Quantifizierung der Anticipated Financial Effects vornehmen, also der AFE, bezogen auf die wesentlichen Risiken und Chancen, wenn das Unternehmen oder wenn in Unternehmen nicht die notwendigen Fähigkeiten, also Skills, Capabilities oder Ressourcen verfügbar sind, um die Quantifizierung vorzunehmen. So, dann gibt es noch eine Klausel, was die Angemessenheit angeht. Also die Informationen über die AFE, die sollen auf Grundlage der verfügbaren Informationen aufgestellt werden oder ermittelt werden, die auch ohne übermäßige Kosten und ohne übermäßigen Aufwand ermittelbar sind. So, und wenn jetzt Unternehmen zu dem Exit Clause greifen, dann gibt es ein paar Angaben, die stattdessen gemacht werden müssen, nämlich zum Beispiel in der 31a sehen wir, warum man keine quantitativen Informationen bringt. Und beispielsweise in der C sehen wir dann, dass dann über die kombinierten Effekte zu berichten ist, und zwar quantitativ. Wo man aber nicht rauskommt, sozusagen, ist eine qualitative Information. Also die muss man auch in dem Fall bringen, wenn man die Quantifizierung nicht vornehmen kann. Ja, und dann gibt es noch in der 32 noch die Erlaubnis, dass man die Quantifizierung nicht auf eine sozusagen auf einen Punkt macht, sondern dass man auch Bandbreiten oder, wie wir hier sehen, Ranges verwenden darf. Ja, soweit grundsätzlich der Überblick zu dem, was wir zukünftig mutmaßlich in den ESRS auch sehen werden. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Vorgaben, auf die Standards oder auf den entscheidenden Standard des ISSB, der IFS S1. So, da steht erstmal in der 34, Textziffer 34, Unternehmen sollen Informationen angeben, die die Nutzer in die Lage versetzen, bestimmte Dinge zu verstehen. Was soll da verstanden werden? In der 34a steht etwas über die Effekte der nachhaltigkeitsbezogenen Risiken und Chancen auf die gegenwärtige Vermögensfinanz in der Tragslage, also die Current Financial Effects. Die Anticipated Financial Effects stehen hier in der Nummer B, also 34b, und ist im Grunde genommen inhaltlich fast sprachlich auch identisch zu dem, was wir in dem ESRS im Technical Advice dazu gesehen haben. So, dann geht's weiter mit der 35. Erforderlich sind quantitative und qualitative Informationen darüber, und das ist auch eine Vorgabe, die wir in ESRS sehen, welche Risiken bestehen, dass in der nächsten Periode, das ist der Punkt B, Entschuldigung, in der nächsten Periode Buchwerte der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten angepasst werden müssen. Und dann sehen wir in der C auch wieder eine sehr ähnliche Formulierung. Wie erwarten Unternehmen, dass sich die Vermögensfinanz- und Ertragslage über kurz-, mittel- und lange Frist auf Basis der wesentlichen Risiken aus Nachhaltigkeitsaspekten ändert? Da sind bestimmte Dinge mit zu beachten. Das endet ja dann in der C mit Taking into Consideration. So, und was ist da zu konsiderieren? Das ist in Römisch 1 einmal die Investment- und Disposal-Plans und die erwarteten oder die geplanten Quellen, um die Strategie des Unternehmens zu implementieren. So, dann haben wir noch den Punkt B. Anzugeben ist auch, wie sich die Financial Performance, also den ersten Teil sozusagen, was in C war, das hat eher etwas mit der Bilanz zu tun. Jetzt haben wir die Financial Performance und auch die Cashflows. Es ist anzugeben, wie Unternehmen erwarten, wie sich die Financial Performance und die Cashflows, also die Ertragslage und die Finanzlage, sich über die kurz-, mittel-, lange Frist entsprechend ändert auf der Grundlage von Risiken und Chancen aus Nachhaltigkeitsaspekten. Hier sehen wir auch die Möglichkeit Single Amount or Range. Wir sehen auch den Rückgriff auf die Reasonable Supportable Information, also die vorliegenden Informationen, die zum Bilanzstichtag oder zum Berichtsstichtag vorliegen. Und hier haben wir auch noch so eine Art Erleichterung, dass die Quantifizierung oder die Berichterstattung auf der Grundlage der Skills, Capabilities und Resources der Geschäftsleitung zu erstellen sind. Dann haben wir hier auch in der 38 wie auch den ESRS die Exit Clauses. Ne? Wir haben einmal das Thema der separaten Identifizierbarkeit, wir haben das Thema der sehr hohen Bemessungs- oder Bewertungsunsicherheit. Hier wird auch auf die Nützlichkeit der Information wieder abgestellt. Ne? Also die Bewertungsunsicherheit muss, um die Quantifizierung wegzulassen, so hoch sein, dass man zu dem Schluss kommt, die quantitative Information ist nicht nützlich. Und wir haben auch den Rückgriff auf die Fähigkeiten und Ressourcen im Unternehmen, diese Quantifizierung überhaupt vorzunehmen in der Textziffer 39 des IFRS 1. Tja, soweit mal vorausgeschickt, das, was man im Groben sieht in den Standards, also im Technical Advice und auch im S1. Auch hier ist es so, im IFRS habe ich vergessen zu sagen, wir haben natürlich auch noch den IFRS S2. Ja, Climate Change, der beinhaltet auch nochmal ein paar Regelungen zum Thema Anticipated Financial Effects resultierend aus klimabedingten Chancen und Risiken, die konkretisieren oder spezifizieren letztlich das, was im IFRS S1 grundsätzlich aufgeschrieben ist. So, das Thema Anticipated Financial Effects ist jetzt etwas, was wir im DRSC schon auch ziemlich lange schon behandelt haben. Wir sind damit auch befasst gewesen, als die ESRS und auch die IFRS in ihrer jetzigen Form, also die IFRS SDS, Sustainable Disclosure Standards, als die entwickelt worden sind. Das, was wir jetzt hier mal auf die Folie aufgenommen haben, sind unsere Aktivitäten bzw. unsere Positionierung, die wir im Zusammenhang mit der Überarbeitung der ESRS entwickelt haben, die ja im letzten Jahr ganz wesentlich durch die EFRAG ja getrieben worden ist. Und das ging los mit einem Schreiben, was wir Mitte April an EFRAG geschickt haben. Das hieß 10 Suggestions for the Revision of ESRS Z1. Unter diesen 10 Vorschlägen war auch ein Vorschlag, in dem wir gesagt haben, schaut mal, ob ihr die Berichtsanforderung entfernen könnt bzw. streichen könnt, die ein unangemessenes Cost-Benefit-Profile haben, und haben da Bezug genommen auf die Vorgaben zu den Anticipated Financial Effects. Haben darauf hingewiesen, dass bestimmte Effekte auch in den Financial Statements nicht gezeigt werden oder nicht berichtet werden. Warum? Weil sie eben daran scheitern, an der Vorgabe scheitern, eine faire Information darzustellen oder eine verlässliche Information, was meistens dadurch begründet ist, dass sie eben mit sehr, sehr hoher Unsicherheit behaftet sind, was typisch für nach vorne gerichteten Informationen ist. Wir haben auch noch einen praktischen Punkt mit aufgenommen in das Schreiben, weil wir das aus der ersten Berichtssaison mitgenommen haben als Information. Es gab eine Reihe von Unternehmen, die sich daran versucht haben, Anticipated Financial Effects zu quantifizieren, haben aber festgestellt, das ist wahnsinnig aufwendig und führt am Ende zu Zahlenangaben, wo man oder wo selbst die Unternehmen auch gesagt haben, wir sind nicht der Ansicht, dass das eine Information ist, auf die man sich wirklich verlassen kann, weil sie ist einfach zu weit in der Zukunft, zu unsicher und so weiter, habe ich alles schon gesagt. Es gab dann, wenig später, gab es ein gemeinsames Schreiben mit den französischen, also mit dem französischen, dem spanischen und dem italienischen Standardsetzer. Das war ein gemeinsamer Brief an EFRAG. Da haben wir das Thema Anticipated Financial Effects auch nochmal angesprochen, etwas allgemeiner formuliert. Und haben hier dazu aufgefordert, weil das im aktuellen ESRS-Set 1 nicht so geregelt ist, eine stärkere Interoperabilität mit den IFRS-Standards zu erreichen, indem man hier eben auch bestimmte Exit-Clauses mit einfügt, die wir bislang eben, wie gesagt, nicht haben. So, und dann haben wir uns nochmal natürlich geäußert dazu, zu dem Thema Anticipated Financial Effects und vielen, vielen anderen auch, als EFRAG die öffentliche Konsultation zum überarbeiteten Set 1 gestartet hat, und wir haben da Ende September unsere Stellungnahme an die EFRAG geschickt und haben darauf hingewiesen, dass es eben diesen hohen Unsicherheitsfaktor gibt bei den quantitativen Angaben zu den Anticipated Financial Effects, haben hier noch einen Schlenker zur Steuerungsrelevanz gemacht, indem wir auch gesagt haben, die sind ganz oft, diese Angaben, die gefordert werden, für die Steuerung meist nicht relevant. Sind hier noch ein bisschen tiefer reingegangen und haben gesagt, ja, es gibt viele, viele Unternehmen, und das, was wir eben auch an Rückmeldung eingesammelt haben, was sich gezeigt hat, Unternehmen brauchen dazu Best Practices, brauchen Methoden, die gibt es aber noch nicht, was die Quantifizierung anbetrifft. Aus diesem Grund sind wir der Ansicht, dass qualitative Informationen auch entscheidungsnützliche Informationen darstellen können. Die sind nicht weniger schlecht, ja, wenn man vor allem zu dem Schluss kommt, dass eine Quantifizierung eben nicht entscheidungsnützlich ist. Und haben uns deswegen hier nochmal ganz klar dafür ausgesprochen, dass die Quantifizierungsübung den Unternehmen überlassen bleiben muss, bis es eine verbreitete Best Practice oder eine verbreitete Methoden Sicherheit, Stabilität zur Quantifizierung von AFE auch gibt. Wir haben uns nach der Konsultation nochmal verschiedentlich an EFRAG gewendet, unter anderem auch am 14. November, wo wir auch nochmal das Thema Anticipated Financial Effects aufgegriffen haben, wo wir hier eben nochmal auf die fehlenden Methoden und auf die Best Practices hingewiesen haben. Haben hier auch nochmal ein paar Fragen mit aufgeworfen. Was sind denn Anticipated Financial Effects? Wie fügt sich das in die Diskussion ein über die Brutto- bzw. Netto-Betrachtung? Worauf beziehen sich Anticipated Financial Effects? Was bedeutet der Begriff Monetary Amounts? Und das Letzte, was wir dazu als Positionierung gegenüber EFRAG beziehungsweise dem deutschen Gesetzgeber gemacht haben, ist die Stellungnahme gegenüber dem BMJV aus der Verbändeanhörung, über die wir vorhin schon kurz gesprochen hatten. Dort haben wir auch nochmal unsere Position klar gemacht. Wir sprechen es dafür aus, dass die Anforderung zur Quantifizierung gestrichen wird, weil konzeptionell nicht klar ist, was Anticipated Financial Effects sind. Haben darauf hingewiesen, dass die AFE in Abschlussbestandteilen, also in Bilanz, GUV und so weiter, reflektiert sind, beziehungsweise dort auch angegeben werden. Die Anticipated Financial Effects typischer Bestandteil eines Risikoberichtes sind, das aber ein Spezifikum in der Europäischen Union ist, ne? Dort auch eine Quantifizierung aufgrund der fehlenden Separierbarkeit oder eben auch aufgrund der hohen Unsicherheit, was die Bewertung angeht, oftmals nicht vorgenommen wird. So, das war die Position gegenüber EFRAG und dem BMJ. Was wir gegenüber dem ISSB gemacht haben, wir haben gestartet im Juni des letzten Jahres das Thema gegenüber dem ISSB aufzumachen, also nochmal aufzumachen im Zusammenhang mit der Konsultation zur Überarbeitung des IFRS S2. Ja, da gab es eine Konsultation, weil der S2, was die Klimaangaben, klimabezogenen Angaben angeht, überarbeitet werden sollte. Das ist ja auch passiert. Und es ist zu dem Thema AFE keine Konsultationsfrage gestellt worden. Wir haben das aber dann in dem Comment Letter unter Sonstiges sozusagen nochmal verbacken und haben uns da auch nochmal gegenüber dem ISSB ausgesprochen, eine Regelung herbeizuführen, die es den Unternehmen stärker überlässt, zu entscheiden, ob ich Anticipated Financial Effects quantifiziere oder nicht. Wir haben dazu auch eine öffentliche Diskussion ja gemacht und in der öffentlichen Diskussion wurden wir von dem anwesenden ISSB-Mitglied Veronika Punsche war nochmal darauf hingewiesen, dass dieser Antritt in der Stellungnahme sicherlich angemessen ist, aber möglicherweise beim ISSB nicht unmittelbar auch zu einer Reaktion führt und hat uns den Tipp gegeben, wenn ihr so etwas gegenüber der IFRS Foundation kundtun wollt, dann tut das gegenüber der Transition Implementation Group, die sich zu den beiden bereits bestehenden Standards IFRS S1 und S2 gebildet hat. Und dann haben wir auch im Fachausschuss Nachhaltigkeitsberichterstattung nochmal stärker über dieses Thema diskutiert und haben verschiedene Stände einer solchen Eingabe auch erörtert und konnten dann letztlich Ende Januar dann unsere Eingabe an die TIC auch abschicken. Und was da drin steht, das würde ich gerne dem Fachausschuss auch nochmal vorstellen. Das sind im Grunde genommen, mal sagen, fünf Aspekte, die wir da ansprechen. Nämlich einmal das Thema oder die Frage, was sind Anticipated Financial Effects in Abgrenzung zum Abschluss, also zu dem, was sowieso schon in der Bilanz entweder steht oder was die Grundlage dessen ist, was auf der Bilanz steht oder sogar im Anhang steht und auch im Abgrenzung zum Lagebericht. Hier müssen wir noch stärker herausarbeiten, das haben wir auch gemacht, dass das Thema Lagebericht ja so ein Spezifikum in der EU ist. Zwar hat der ISSB, nicht der ISSB, sondern der IASB, das Practice Statement zum Management Commentary erarbeitet, aber das ist vom Lagebericht bzw. vom Management Report, also formal und auch inhaltlich klar abzugrenzen, weil es im Management Commentary nicht gefordert ist, zukunftsgerichtete Informationen zu geben, sondern dort stehen Anforderungen, die zu beachten sind, wenn man das tut, wohingegen aber im Management Report nach dem EU-Recht und auch nach dem deutschen Recht es immer erforderlich ist, auch über Risiken und Chancen, also nach vorne gerichtet, auch zu berichten. Ja, und die anderen Themen, die wir dort mit abgebildet haben, anticipated versus probable, also was sind die Begrifflichkeiten, wie sind die Ausnahmen zu verstehen, das heißt nicht, wie sind sie zu verstehen, sondern was bewirken diese Ausnahmen. Und wir haben uns auch die Beispiele angeschaut, die der ISSB im August des letzten Jahres in einem Education Material herausgebracht hat. Da gab es ein Schulungsmaterial zum Thema Anticipated Financial Effects. Das ist auch im Fachausschuss Nachhaltigkeitsberichterstattung schon mal andiskutiert worden und hat aber dort auch zu ziemlich hoher Kritik geführt. Und vielleicht darf ich an der Stelle vorwegnehmen, weil die Beispiele überwiegend als doch zu sehr unter Laborbedingungen designt verstanden worden sind. Aber da kommen wir gleich drauf zurück. Ja, zum ersten Punkt. Was sagt unsere Eingabe an die TIC zum ersten Punkt? Was sind AFE? Wie grenzen sie sich zum Abschluss und zum Lagebericht ab? Wir sagen, ja, wir verstehen diese Anticipated Financial Effects eben als solche Effekte, die nicht in den sogenannten Line-Items des Abschlusses erfasst sind. Was haben wir denn bereits im Abschluss, wenn wir den nach den IFRS aufstellen? Wir haben Berücksichtigung zukünftiger Effekte, die sind für Ansatz und Bewertung relevant, ne, und damit sind sie in den Line-Items. Wir müssen auch über erwartete Entwicklung, also über nach vorne gerichtete oder zukunftsbezogene finanzielle Aspekte berichten, soweit sie Annahmen darstellen, die für Ansatz und Bewertung also auf der Bilanz, relevant sind. Und wir müssen auch Änderungen angeben oder wir müssen die Auswirkungen von Änderungen in der Bewertung angeben. Oder anders gesagt, falls sich Determinanten für diese Änderungen, Determinanten für diese Bewertung ändern, muss man auch darüber berichten. Haben hier zum Beispiel genannt, bei der Bewertung von Rückstellung im IAS 37, ne, dort ist die Bewertung immer anhand des sogenannten Best Estimates zu machen. Best Estimates dessen, was zukünftig dem Unternehmen abfließt. Und wir haben generell zukünftige Effekte dort zu berücksichtigen, soweit sie auch die Höhe des Abflusses beeinflussen. Als Beispiel kann man auch auf der Aktivseite die Bewertung von Vermögenswerten heranziehen, IAS 36, und dort hier insbesondere das Thema der Cash Generating Units, also die CGUs. Die Bewertung von CGUs erfordert eine Betrachtung des sogenannten Recoverable Amounts beziehungsweise des Value in Use. Ne? Und bei der Bewertungsgrundlage Value in Use fließen erwartete zukünftige Cashflows ein. Ne? Also dort haben wir auch wieder das Thema Erwartung oder Anticipation, wenn man so will. Ich habe auch gemäß IAS 36 Angaben zu machen über die wesentlichen Annahmen über solche zukünftigen Effekte. Da steht dann auch noch eine Vorgabe drin, die müssen auch konsistent sein zur internen Unternehmensplanung. Und ich muss auch Änderungen im Buchwert angeben, also mögliche Änderungen im Buchwert angeben, falls sich in der Zukunft bestimmte Annahmen, die ich jetzt getroffen habe, ändern und diese Änderung, ja, ich nenne es mal, wie es da steht, reasonably auch possible ist. Also wenn ich die auch unter einer angemessenen Betrachtung, Beurteilung auch erwarten kann. So, und selbst wenn wir uns gar nicht so was Kompliziertes angucken, sage ich mal, sondern wenn wir einfach in eine Bewertung gehen zu fortgeführten Anschaffungskosten, habe ich hier auch einen Zukunftsbezug drin, denn die Anschaffungskosten, die ich für die Bewertung eines angesetzten Vermögenswertes heranziehe, die reflektieren ja zumindest mal die Erwartung, dass die Cashflows aus der Nutzung dieses Vermögenswertes oder Vermögensgegenstandes ausreichen, um auch diese Anschaffungskosten, also den Wert, den Buchwert auch zu rechtfertigen. So, was wir übrigens auch noch festgestellt haben, ist, dass wir Informationen und auch quantitative Informationen über das Risiko, dass in der nachfolgenden Berichtsperiode ein Buchwert anzupassen ist, dass es diese Vorgabe ebenso auch in den IFRS gibt. Ja, den sehen wir in IAS 1 beziehungsweise in IFRS 18. Das ist jetzt vor ein paar Tagen auch interessiert worden und da haben wir uns gefragt, ist das eine identische Anforderung? Ja, und diese Frage haben wir auch in der Stellungnahme an die TIC auch formuliert. Ja, dass man es vielleicht zusammenfassen kann, wenn wir jetzt die Angaben mal uns ansehen, gehen die Angaben nach dem S1, gehen die über das hinaus, was wir sowieso schon in einem Abschluss nach IFRS machen, also geht das über die IFRS Accounting Standards hinaus, oder gehen die darüber hinaus, was wir als Input für Ansatz und Bewertung berücksichtigen müssen? Haben wir hier nur eine separate Darstellung von einem Teil, also eine Teilmenge dessen, was wir im Abschluss bereitstellen? Und wenn das der Fall ist, haben wir dann nur Verweise, das heißt, sind dann nach den IFRS Sustainability Disclosure Standards nur Verweise notwendig, Verweise auf das, was sowieso schon im Abschluss irgendwo steht. Ja, und dann eben nochmal der Schlenker zur Besonderheit der EU-Bilanzrichtlinie, dass wir im Lagebericht, Risikobericht da auch Informationen haben, die über den Abschluss hinausgehen können, was typischerweise erwartete finanzielle Effekte sind. Ja, dann im zweiten Teil der Stellungnahme beschäftigen wir uns mit den Begriffsverständnissen anticipated, also anticipated und probable. Wir haben die Wahrscheinlichkeit oder Probability ja schon auch als relevantes Kriterium in den IFRS-Standards, also Accounting-Standards, wenn es um den Ansatz von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten geht. Und hier mal das Beispiel des Property, Plant and Equipment, also IAS 16. Vermögenswert setzt sich nur dann an, wenn der Zufluss von Ressourcen wahrscheinlich ist. Und dann gibt es auch noch ein Reliability-Konzept, auch wenn das im Conceptual Framework mittlerweile so nicht mehr drinsteht, ne? Aber im Standard sozusagen steht es drin, die Kosten dazu müssen verlässlich bemessen oder bewertet werden können. Wir haben auch in IAS 37 eine Vorgabe, die auf die Wahrscheinlichkeit abstellt, nämlich dann, wenn es um Eventualverbindlichkeiten geht. Ja, da erfolgt dann keine Erfassung in der Bilanz, ne? Aber ich muss in den Notes, also im Anhang etwas dazu angeben, wenn ein Abfluss von Ressourcen wahrscheinlich ist, na, da ist das Wahrscheinlichkeitskriterium. Heißt das jetzt anticipated? Ist das das Gleiche oder ist es was anderes? Im S1 sehen wir nämlich keine Diskussion darüber, wie Anticipation, also Anticipated und Probable miteinander interagieren. Und stattdessen wird hier aber auch auf ein Reasonably Expected Kriterium abgestellt. Das ist aber noch stärker herausgearbeitet im Schulungsmaterial des ISSB, was ich schon erwähnt habe. Das ist allerdings eben kein Standard, sondern das ist eine Educational Guidance. Sodass man hieraus ableiten kann oder wie auch abgeleitet haben für das Schreiben an die TIC, die ist die Interaktion zwischen den Begriffen Anticipated und Reasonably Expected auf der einen Seite und Probability und Viability, also Wahrscheinlichkeit und Verlässlichkeit auf der anderen Seite. Wie erbringt man den Nachweis, dass Reasonably Expected vorliegt, beziehungsweise dass es auch nicht vorliegt? Muss ich auf die interne Unternehmensplanung zurückgreifen? Muss ich auf die Steuerungs- und Managementrelevanz hin zurückgreifen? Muss ich irgendetwas anderes machen? Sonstiges. So, und dann die letzten beiden, bevor es dann noch um die Beispiele geht, haben wir einmal ja die beiden Ausnahmen der separaten Identifizierbarkeit. Es ist so, dass wir in der Praxis in den allermeisten Fällen eine separate Identifizierbarkeit gar nicht haben. Ja, das ist sogar bei den geplanten Effekten so, also wenn ich Effekte habe, die ich selbst als Unternehmen beeinflusse, zum Beispiel eine Investitionsplanung, ist es so, dass wir immer wieder hören, dass Investitionsvorhaben in der Regel gar nicht holistisch, also im Sinne von, umgekehrt, sie werden holistisch geplant, also sie vereinen sozusagen mehrere verschiedene Motive, ja, darunter eben auch Nachhaltigkeitsmotive und auch, ich sag mal, rein finanzielle Motive. Das heißt, Investitionen haben immer Anteile von beiden Kategorien drin, aber eine Aufteilung und da bleibt in der Praxis meistens. Und dann haben wir auch noch die nicht beeinflussbaren zukünftigen finanziellen Effekte, wie zum Beispiel einen Umsatzrückgang auf Grundlage eines Gesetzes, eines Verbotes, was irgendwann in der Zukunft kommt oder auf Grundlage der fehlenden Möglichkeit, bestimmte Leistungen anzubieten. Stichwort Schneerückgang in Skigebieten. Dann ist die Frage, hat dieser Effekt tatsächlich einen reinen Nachhaltigkeitsbezug oder spielen dort auch noch andere Effekte mit rein oder andere Gründe, wo ich mich frage, kann ich hier sagen, dass das auch Nachhaltigkeitseffekte sind oder sind das vielleicht Effekte, die sich gar nicht aus der Nachhaltigkeit ergeben, sondern rein finanzielle Gründe haben? Eine Methode oder Methoden für die Frage, wie differenziert man das, wie separiert man das, die gibt es nicht. Ja, die sind nicht ausgeprägt, sind nicht verbreitet, deswegen wird in den allermeisten Fällen eine Quantifizierung bereits aufgrund der fehlenden Identifizierbarkeit unterbleiben. Ja, und das Thema High Measurement Uncertainty ist insofern problematisch, dass wir eigentlich nicht wissen, wann ist eine Unsicherheit so hoch, dass die Information nicht entscheidungsnützlich ist? Das ist eine reine Managemententscheidung. Wir haben übrigens im Conceptual Framework für das Financial Reporting die gleichen Ausführungen. Heißt das, dass das Verständnis dieser Ausführung das gleiche ist oder ist es was Unterschiedliches? Ja, das war im Grunde genommen der erste Teil oder die ersten vier Teile dessen, was wir in der Eingabe an die TIC gemacht haben. Für die Fallbeispiele übernimmt Kati.
Ja, ganz herzlichen Dank, Thomas. Guten Tag auch von meiner Seite. Thomas hat ja schon viele Aspekte erläutert, die wir praktisch identifiziert haben, wo es eigentlich noch offene Fragen gibt bei der Abbildung von AFE. Wir haben uns dann auch im Educational Material die Beispiele angeschaut und haben uns angeschaut, ob diese Beispiele diese Fragen klären könnten, ob die dazu eine Gewissheit bringen, wie man in bestimmten Fällen sich entscheiden soll, welche Angaben gemacht werden sollen und wie diese Angaben ermittelt werden sollen. Die fünf Beispiele, die in dem Educational Material aufgeführt sind, sind aber, wie Thomas schon meinte, etwas, ja, sie geben einen Eindruck davon, was gewollt ist, aber wenn man sich dann im Detail anschaut, was hier angegeben werden soll, wenn man jetzt ganz konkrete Fallbeispiele in den Unternehmen dann hätte, könnte es doch wieder schwierig werden. Das ist natürlich Beispielen inhärent, aber wir möchten trotzdem nochmal aufzeigen, wo wir hier weiterhin sehen, dass die Fragen eigentlich offen bleiben, die wir auch in der Analyse zuvor gestellt haben. Das Beispiel A behandelt ein Unternehmen, was damit rechnen muss, dass ein Carbon Tax eingeführt wird von einem Land, wenn man einen Grenzwert überschreitet und für diese Produktion dann entsprechend Carbon Tax anfallen würde bei dem Unternehmen. Das Unternehmen stellt also fest, dass die Produktionsanlage, die sie bisher in Betrieb haben, dass es sich dabei eigentlich dann um ein Stranded Asset handelt, weil man letztlich umplanen muss, um hier entsprechend nicht nur den Carbon Tax zu vermeiden, sondern man hat sich in dem Transitionsplan auch dafür ausgesprochen, dass man überhaupt versucht, die Produktion hier CO2-Ausstoß zu verringern und neue Investitionen zu tätigen. Das heißt, man hat zum einen die Abschreibung, also wirklich das Impairment für dieses Stranded Asset in dem Jahr, und man hat auch einen Investitionsplan aufgestellt für die Zukunft. Zum einen sieht der ISSB hier, dass man Angaben macht oder dass man einen Verweis macht auf die Angaben zu der Bewertung des Stranded Assets, die vorgenommen wurde. Impairment, die Gründe dafür, die werden ja auch in den Notes dann ausgeführt. Das spiegelt sich natürlich auch in der Bilanz wieder. Wir haben also in der Finanzberichterstattung da schon sehr viele Informationen darüber. Das thematisiert der ISSB hier auch nicht weiter, sondern sagt nur, wir verweisen auf die Finanzberichterstattung. Was aber darüber hinaus eben auch noch gemacht werden soll als Angabe zu den AFE, ist, dass man die erwarteten Investitionen darstellt. Und hier werden dann in dem Beispiel ganz konkret angegeben, wie viel Millionen Euro oder Geldeinheiten sicherlich in dem Beispiel hier über kurz-, mittel- und langfristig erwartet werden und wie diese finanziert werden. Was wir uns dann aber überlegt haben, ist das, was Thomas auch gerade ausführte. Zum einen ist diese Investitionsplanung häufig über den Zeitraum von 20 Jahren, also bis zu 20 Jahren wird nämlich als langfristiger Zeithorizont hier definiert, nicht im Detail. Es mag zwar sein, dass man schon langfristige Investitionsverträge hat, wenn dem aber so wäre, würde man das auch wiederum in den Notes sehen. Aber typischerweise ist diese Langfristigkeit mit einer hohen Unsicherheit verbunden. Dass da also wieder die Frage ist, welche Erwartung hat man eigentlich an die Verlässlichkeit für diese quantitativen Angaben? Und zum anderen ist auch die Frage, ob das hinreichend separierbar ist. Denn wie auch schon gesagt, diese Investitionen sind ja jetzt nicht einzig darauf zurückzuführen, dass man sagt, man möchte den Carbon Tax vermeiden. Das wäre sicherlich etwas kurz gesprungen, sondern dass das eine ganzheitliche Entscheidung ist im Unternehmen. Und welchen Effekt dieser Investitionen soll man jetzt auf die Nachhaltigkeitsrisiken bzw. Nachhaltigkeitschancen allokieren? Im zweiten Beispiel, wo es darum geht, dass wir einen stationären Einzelhändler haben als Unternehmen, der seine Läden durchgängig in der Küstenregion hat, wo es aber das Risiko gibt der Überflutung. Und durch die Überflutung werden eben auch die Läden geschädigt, die Vorräte geschädigt, man geht von Kundenrückgang aus. Es gibt einen erschwerten Zugang für die Mitarbeitenden zu den Läden, wo dann die Verkäufe stattfinden sollen, und die Lieferketten könnten unterbrochen werden. Und hier wird im Beispiel darauf abgestellt, dass man erwartet, dass man eine Erhöhung der Versicherungsprämien bekommt. Und es wird auch abgeschätzt für kurz-, mittel- und langfristige Zeithorizonte, mit welchen Versicherungsprämien hier gerechnet wird. Man hat dabei hochgerechnet von der derzeitigen Erhöhung der Versicherungsprämie, die beobachtbar ist, auf die nächsten einschließlich 10 Jahre. Das kann man natürlich machen. Man kann auch zu den Versicherungsprämien diese Angaben machen. Sie wären nach unserem Verständnis, wenn es wesentliche Erhöhungen sind und wesentliche Beträge sind, auch schon Bestandteil des Risikoberichts. Die Verlässlichkeit dieser Schätzung über 10 Jahre kann man durchaus wieder in Frage stellen angesichts dieser ganzen Unsicherheit um dieses Thema. Das ist aber sozusagen der eine Aspekt. Der andere Aspekt, der uns hierbei noch aufgefallen ist, dass es wirklich deutlich wichtigere oder vorrangigere Themen gibt, die in diesem Szenario eigentlich eine Rolle spielen würden. Denn würde nicht das Unternehmen hier durchaus zu einer Anpassung der Strategie und des Geschäftsmodells übergehen? Damit sind ja dann wieder die finanziellen Effekte verbunden. Und wie quantifiziert man das, wenn sich das Unternehmen beispielsweise entscheidet, andere Lieferanten zu suchen oder in einen ganz anderen Markt sich zu erschließen, wenn offensichtlich diese Märkte oder diese Läden entlang der Küstenlinie hier wirklich mit großen Schwierigkeiten verbunden sind angesichts der ganzen Umstände. Wenn es auch keine Kunden mehr gibt, muss man sich dann nicht insgesamt neu aufstellen, als dass man überlegt, höhere Versicherungsprämien zu haben. Und würden diese Versicherungsprämien Zukunftsprämien dann überhaupt noch greifen, wenn ich innerhalb der nächsten 10 Jahre meine Ausrichtung des Geschäftsmodells eigentlich ändere? Und da sehen wir eigentlich das Hauptaugenmerk hier für die Fragen, die dieser Fall stellt, die aber hier auch nicht beantwortet werden. Und die Angabe zu Versicherungsprämien erscheint uns etwas kurz gesprungen an der Stelle. An dem nächsten Beispiel, wir haben von den fünf Beispielen 4 rausgesucht, geht es darum, dass ein Unternehmen damit rechnet, dass sie in einer bestimmten Region, wo ein wichtiger Lieferant sitzt, ein Wasserproblem haben werden in der Zukunft. Es geht darum, dass es ein Produkt, was sie brauchen, was sie verkaufen möchten, wirklich nur dort gibt. Eine ganz bestimmte Sorte Reis, die es dort nur dort in dieser Region gibt. Und das Szenario, was hier also dargestellt wird, ist, dass es einen zunehmenden Wassermangel gibt in dieser Region. Man rechnet mit steigenden Preisen und auch mit Lieferausfällen. Man kann dann also in den Angaben, wie hier vorgeschlagen wird, wieder in kurz-, mittel- und langfristig unterscheiden. Das Unternehmen sagt, kurzfristig haben wir keine Auswirkungen, mittelfristig haben wir einen Ergebnisrückgang von 16 bis 18 Millionen und langfristig können wir das nicht abschätzen. Und die Horizonte kann das Unternehmen jeweils selber festlegen. Auch hier ist unseres Erachtens der Ergebnisrückgang, der jetzt nur auf die steigenden Preise abgestellt hat, das ist auch wiederum eine Betrachtung, die relativ realitätsfern sein könnte, weil ja so ein Preis von vielen Faktoren abhängig ist. Und auch der Preis, den das Unternehmen an die Kunden weiterrechnen kann, würde man tatsächlich den gleichen Preis den Kunden in Rechnung stellen, wenn man selber diese Preiserhöhung tragen muss und wie werden diese Ergebniseffekte dann verrechnet? Gibt es dort Kompensationsmaßnahmen, die ich hier auch bei den finanziellen Effekten verrechnen kann? Zum anderen auch hier wieder die Frage, gibt es tatsächlich, muss ich denn diesen Reis beziehen oder kann ich nicht stattdessen auch hier mein Geschäftsmodell ändern beziehungsweise meine Produktpalette ändern? Kann ich die nicht anpassen an diese Umstände, die sich auch geändert haben? Oder habe ich tatsächlich das Commitment hier über mittelfristig oder langfristige Zeithorizonte diesen Reis zu beziehen? Falls ja, hätte ich da wiederum eine Notsangabe. Wenn aber nicht, dann ist eben auch die Frage, was aus dieser ganzen Gemengelage ist dann tatsächlich die Nachhaltigkeitsdeterminante und was ist nicht dann tatsächlich zum Beispiel auch einem Rückgang an Nachfrage geschuldet, weil der Preis steigt etc. Also das ist durchaus sehr viel komplexer und immer wieder stellt sich die Frage, kann ich diesen Nachhaltigkeitseffekt wirklich separieren und hier so darstellen. Und wenn ich ihn separieren kann und darstelle, muss ich nicht eigentlich auch andere Effekte, die sich auch quantitativ auswirken, mit berücksichtigen. Bei dem Beispiel E, das letzte, was ich jetzt vorstellen möchte, geht es darum, dass der Anbieter unter anderem E-Waste Recycling anbietet, also elektronische Geräte, die recycelt werden und davon ausgeht, dass aufgrund des Klimaszenarios die zunehmenden Wetterextreme eine zunehmende Schädigung von Elektronik nach sich ziehen und dadurch auch die Nachfrage steigen könnte nach diesem angebotenen Recycling. Das Unternehmen kommt aber zu dem Schluss, ich kann da keine quantitative Angaben machen, ich kann nur qualitativ etwas angeben, weil ich selber noch gar nicht das jemals modelliert habe, wie sich das quantitativ auswirkt und in meinem Unternehmen gar keine Ressourcen dafür habe, diese Modellierung vorzunehmen, aber vielleicht zukünftig das aufbauen kann im Unternehmen. Dem kann man nur zustimmen, die Quantifizierung ist schwierig, das kann mit einer Chance verbunden sein, dass dazu qualitative Angaben gemacht werden, ist auch nachvollziehbar. Wir hätten die dann wahrscheinlich typischerweise schon im Chancenbericht, wenn das eine wesentliche Auswirkung haben würde oder eine wesentliche Chance ist, die hier identifiziert wird. Aber zum anderen haben wir dann nochmal darauf hingewiesen, dass sich die Unternehmen eben typischerweise nicht auf diese Erleichterungsvorgabe für die Quantifizierung berufen können, sondern wenn es eine Vorgabe gibt in den ESS oder in den IFS-Standards, dass man dann die entsprechend auch im Unternehmen umsetzt. Und zu sagen als großes Unternehmen, ich habe mich hier darauf zurückgezogen, dass wir keine Quantifizierung vornehmen können, das ist typischerweise keine Option, auf die sich die Unternehmen zurückziehen können. Vielen Dank.
Danke, Kathi. Aus dem Ganzen resultieren ein paar Ideen darüber, was wir als DHSC, die als die Geschäftsstelle für Handlungsfelder nach vorn gerichtet, ausführen könnten. Und da gibt es die Frage, was, und zweitens die Frage, wie. Bei dem Was kann man sicherlich unterteilen zwischen einer konzeptionellen Befassung und einer empirischen Befassung. Konzeptionell sicherlich die Frage, das, was wir auch aufgeworfen haben in der TIC, wie sind denn die Stellen zum Jahresabschluss? Also kann man sich stärker in die Beantwortung der Frage einbringen, inwieweit kommt es hier zu einer Überlappung oder ist es eine Teilmenge, ist es das Gleiche und nur ein separater Teil davon? Jahresabschluss ist vor allem auch etwas, was, glaube ich, sowohl in der Finanzberichterstattung gemäß IFRS, aber auch nach dem HGB sicherlich eine Rolle spielt, also auch in Europa. Das Thema Schnittstellen zum Lagebericht ist sicherlich etwas, was sehr starken europäischen Bezug hat, weil da, was ich vorhin schon gesagt habe, eine entsprechende Ausgestaltung des Management-Commentary hier nicht so gegeben sehen. Das wären die zwei obersten. Und die Frage ist, wie wollen wir das angehen? Über eine breitere Einbindung, Bildung von Stakeholdergruppen, Bildung von Anwenderforum, was auch immer. Glaube ich, sind wir noch auf der Suche nach Ideen auch aus dem Fachausschuss. Was das Thema Empirie angeht, haben wir aber schon ein bisschen vorgearbeitet und da geht Rico noch mal kurz rein und erläutert ein paar Themen dazu.
Genau, vielleicht. Vielen Dank, Thomas. Entschuldigung, ja.
Ich wollte nur nochmal, du hast das gerade aufgelegt, also zumindest bei dem Lageberichtsthema hätten wir jetzt keinen, der das unmittelbar bearbeiten würde, es sei denn, sag mal so, das ist ja noch ein spezifischer Hintergrund, auch vor DRS20, wo wir, glaube ich, soweit auch fast schon eher ein stärker nationales Thema. Bei dem Jahresabschluss hat es ja, das haben wir bei der TIC-Eingabe ja, was die IFRS-Connex angeht, ja schon paar Fragen gestellt, praktisch an die TIC selber. Da könnte soweit auch ein Thema sein, aber ich bin mir nicht so 100% sicher, ob wir dann letztendlich da die alleinige Ansprechpartner werden in dem Zusammenhang. Und nur erstmal kurze Vorbetrachtung nochmal zu den, bevor wir jetzt und das würde ich jetzt den Rico Kassel einladen, nochmal ein paar empirische Ergebnisse zu vorzustellen.
Genau, danke. Empirische Ergebnisse habe ich leider noch nicht mitgebracht, aber erstmal unseren Ansatz, wie wir vorgehen wollen. Beziehungsweise noch keine empirischen Ergebnisse von uns. Die Idee ist erstmal, dass wir eine Empirie anfertigen dazu, wie überhaupt über Anticipated Financial Effects berichtet wird. Dazu gibt es erstaunlich wenig, auch in der Literatur, nur ganz begrenzt, sonst könnte man natürlich einfach da reingucken. Aber da wir jetzt auch viele Fragen aufgeworfen haben, liegt es nahe zu sagen, okay, wie berichten denn die Unternehmen, die tatsächlich schon über Anticipated Financial Effects etwas veröffentlichen? Und wir haben uns hier einen dreistufigen Aufbau überlegt. Das erste ist eine konzeptionelle Gegenüberstellung von den TCFD-Empfehlungen, also von der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, die in 2017 ihre Empfehlungen das erste Mal rausgegeben haben, wonach auch schon nach einer Art Financial Effects oder Financial Impacts, wie sie es nennen, zu berichten ist. Dann die ISSB Sustainability Disclosure Standards und die ESRS, das war, was Thomas anfangs ja auch schon vorgestellt hat. Konzeptionelle Gegenüberstellung ist erstmal wichtig, weil sich die drei Standards und Rahmenwerke nicht eins zu eins gleichen, weil sie aber oft herangezogen werden, gerade die TCFD-Empfehlung, um zu sagen, naja, es wird ja schon über AFE berichtet, so schwer kann es also nicht sein. Um dabei zu sagen, okay, wir haben eine gewisse Berichterstattung, ja, es gibt aber Unterschiede, brauchen wir erstmal eine konzeptionelle Gegenüberstellung am Anfang. Die dient dann auch schon dazu, gewisse Fragen auszuarbeiten, die auch Fragen sein können, wie sie jetzt beispielsweise in der TIC-Eingabe schon vorhanden waren. Also konkrete Fragen, wie berichten denn Unternehmen über bestimmte Sachverhalte, wird überhaupt darüber berichtet? Der zweite Schritt wäre dann eine allgemeine empirische Auswertung der bisherigen Berichterstattung. Also das könnte zum Beispiel sein, wie viel wird berichtet, also in Wörtern, wird qualitativ, wird quantitativ berichtet. Also wo wir noch nicht spezifische Fragen rauspicken, die wir jetzt auch besprochen haben, sondern wo wir erstmal allgemein zeigen, wie viel und was berichtet wird. Und das dritte wäre dann, und das ist wahrscheinlich das Interessanteste jetzt auch für diese Runde, eine spezifisch empirische Auswertung von der bisherigen Berichterstattung, wo es dann beispielsweise um Fragen gehen kann, wie, was ist denn überhaupt die Abgrenzung von vorhandenen Anhangangaben zu Angaben zu Anticipated Financial Effects? Wie genau werden die quantifiziert, wird Bezug genommen auf eine separate Quantifizierbarkeit oder Identifizierbarkeit und wie wird mit einer High Measurement Uncertainty umgegangen. Für die Untersuchung selber haben wir uns eben überlegt, diese drei Standards und Anlagen zu nehmen, TCFD, IFRS, SDS und ESRS und jeweils zwei Länder und aus diesen Ländern dann nochmal jeweils 20 Unternehmen uns anzuschauen. Jeweils die größten Unternehmen gemessen an Marktkapitalisierung, weil wir davon ausgehen, dass mit der Unternehmensgröße auch die Professionalisierung in der Berichterstattung steigt, weil einfach mehr Ressourcen, mehr Kapazitäten da sind. Und dann natürlich zur Frage, welche Länder wir uns angucken. Hier haben wir auch eine Mischung einerseits aus der Größe des Kapitalmarkts mit dem gleichen Argument, höhere Professionalisierung, sowie eine möglichst frühe verpflichtende Anwendung, weil man einfach eine längere Historie für die Unternehmen hat, wo sie sich mit diesen Regelungen vertraut machen konnten. Für die TCFD ist das ein bisschen tricky, weil man natürlich Länder finden muss, die auch noch anwenden. Das machen ja nicht alle Länder. Hier wären es aber Großbritannien und Neuseeland, die haben es recht früh angewendet, waren die zwei der ersten Länder, die sie eingeführt haben und die auch bedeutende Kapitalmärkte aufweisen. Für die IFRS, da sind es aktuell nur eine Handvoll Länder, die tatsächlich auch verpflichtend IFRS 1 umgesetzt haben für einen relevanten Teil des Kapitalmarktes, also nicht nur für Banken beispielsweise, sondern auch noch für andere Unternehmen. Und von diesen ungefähr fünf Ländern sind die Türkei und Mexiko, die mit den größten Kapitalmärkten, sodass wir uns auf die konzentrieren würden. Bei den ESRS haben wir natürlich eine umfassende Zahl an Ländern zur Auswahl. Hier hätten wir jetzt erstmal Frankreich und Italien genommen. Vielleicht wird Italien auch noch durch Spanien ersetzt. Das müssen wir nochmal schauen. Warum durch Spanien? Das sehen wir auf der nächsten Folie. Denn wir haben noch etwas mitgebracht. Es gab jetzt vor ein paar Tagen eine erste Veröffentlichung. Das ist erstmal nur ein PDF, das ist kein, oder eine PDF-Präsentation, das ist noch kein Papier. Aber es gibt bestimmte Zahlen von einer Gruppe um Autoren um Maximilian Müller von der Uni Köln, die erste Ergebnisse zu Anticipated Financial Effects schon mal zusammengetragen haben. Das ist ganz interessant. Ein paar Angaben haben wir hier mitgebracht. Es ist, dass 16% von über 750 untersuchten CSRD-Berichten, die sich angeschaut haben vom letzten Berichtsjahr, über Anticipated Financial Effects berichten. Die Berichterstattung ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Wir sehen hier in Spanien sind es über 30%. Das heißt, wir gehen vielleicht auf Spanien noch einfach einen größeren Pool dann auch zu haben, anhand derer wir unsere Fragen beantworten können. Denn es hilft uns natürlich nicht, wenn wir feststellen, dass die meisten Unternehmen nicht berichten. Wir haben ja konkrete Fragen, die wir auch tatsächlich beantworten wollen. Sodass wir dann vielleicht am Ende Spanien und Frankreich nehmen. Auf der nächsten Seite sehen wir dann eine Auswertung, die Sie gemacht haben zur quantitativen und qualitativen Berichterstattung. Sie haben auch noch weiter was aufgeführt, nämlich zu Unternehmen, die nichts zu Anticipated Financial Effects berichtet haben. Also hier sehen wir auch, dass knapp 15% der Unternehmen zwar in ihrem Index vermerken, was über Anticipated Financial Effects zu berichten, wo die Autoren aber dann tatsächlich auf den Seiten nicht feststellen konnten, was dazu eigentlich zu Anticipated Financial Effects berichtet wurde, einfach weil es nicht klar war aus der Berichterstattung. Über 40% berichten allerdings qualitativ und knapp über 25% der Unternehmen, die über AFE berichten, also qualitativ berichten, berichten dann auch quantitativ. Und das unterteilen Sie nochmal in quantitative Angaben, die in den ESRS auch spezifiziert sind und Angaben, die nicht in den ESRS spezifiziert sind. Also wir haben ja in E1 bis 5 bestimmte Angaben, die vorgegeben sind. Das heißt, die sind dann die spezifizierten und die anderen, die darüber hinausgehen, sind die nicht spezifiziert sind. So, eine Folie gibt es noch zur und oder zwei, aber die hat noch Inhalt. Das ist zur Länge, dass im Median die Unternehmen etwas mehr als 300 Wörter über Anticipated Financial Effects berichten. Sowohl quantitativ als auch qualitativ. Quantitativ ist unbedeutend länger, aber es ist ungefähr so in dem Bereich. 300 Wörter, das entspricht ungefähr einer Seite. Genau, und auf der allerletzten Seite zu der Untersuchung von denen, das sind Best-Practice-Beispiele, die die Autoren zusammengestellt haben. Das sind vier Berichte, die sie identifiziert haben, wie sie eine gute Berichterstattung zu Anticipated Financial Effects einordnen. Das ist dann nach Kriterien wie beispielsweise, gibt es eine quantitative Berichterstattung? Ist das Risk Assessment klar? Sind die Texte ausführlich genug, dass man verstehen kann, worum es tatsächlich geht? Das sind natürlich subjektive Kriterien. Man kann mit denen übereinstimmen oder nicht. Aber wir haben das hier einmal mitgebracht. Sie können sich die Berichte angucken und können sich ihre eigene Meinung natürlich darüber bilden, ob sie die gut finden oder nicht. Aber wir wollten das zumindest nicht unterschlagen, da die Autoren sie als Best Practice identifiziert haben. Die genaue Methodik wissen wir nicht, weil, wie gesagt, es ist erstmal nur eine Präsentation, es ist kein Papier. Aber das kann man dann sicherlich in der Zukunft vielleicht nochmal nachreichen. Ja, das wäre es dann von meiner Seite.
Danke, Rico. So, wir haben jetzt schon die Zeit ein bisschen überschritten, aber es sind zum Glück noch ein paar Fachausschussmitglieder da. Mit dem, was Sie jetzt gehört haben, gibt es dazu Fragen oder gibt es dazu Anmerkungen, insbesondere darüber, wie wir unsere, Handlungsfelder definieren und ausfüllen?
Ich glaube, wir sind erstmal viele als ein bisschen erschlagen. Jetzt ist doch eine ganze Masse an Informationen, was auf eingebrochen ist, wenn.
Auf jeden Fall. Ne? Also erstmal vielen Dank. Ich finde es auf jeden Fall ein toller Überblick zu dem Thema. Es ist jetzt einfach Zeit. Ich höre echt ein bisschen, glaube ich, die Herausforderung. Also was wir vielleicht nochmal zum Denkanschluss geben könnte, ist, was mir noch ein bisschen schwerfällt, ist, wo machen wir den Cut, wo wir sagen, das sind jetzt die Sachen, die wir hinnehmen, das sind die Regeln, die da sind, ob die uns jetzt gefallen oder nicht, und wo entfaltet sich dann, sage ich mal, unser Handlungsspielraum oder unser Doing. Du hast das ja auch nochmal sehr gut dargestellt, oder ihr habt nochmal sehr gut dargestellt, dass wir ja auch in den früheren Äußerungen da schon relativ früh in dem Konzept eigentlich ein paar Bauchschmerzen hatten mit diesen Abgrenzungsfragen der Separierung, Kausalitäten überhaupt festzustellen und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich da immer noch wirklich auch schwer mit, wenn man sagt, ich habe ganz früh in dem Konzept eigentlich, sagen wir mal, so gewisse Bedenken, oder es ist nicht so ganz klar, was der Autor damit erzielen will, welches genaue Informationsbedürfnis befriedigt werden soll, dann sozusagen zu sagen, da machen wir jetzt einen Cut. Die Diskussion machen wir nicht nochmal auf, sag ich mal, sondern mit Blick nach vorne versuchen wir jetzt konstruktiv mit dem, was wir haben, umzugehen. Und das ist, glaube ich, ein ganz schmaler Grat. Mich persönlich zumindest, muss ich sagen, ich tue mich da ein bisschen schwer, und ich kann mich erinnern, als wir haben ja nicht oft im FAB damit Kontakt gehabt, aber wenn wir Berührungspunkte hatten, dann war das auch genau das, was sich auch bei EFRA schon zum Teil gezeigt hat, dass da viele, die sozusagen als eingefleischte Finanzberichterstatter auf das Thema geguckt haben, so ihre Probleme hatten, eigentlich schon ganz, ganz früh sozusagen da die Schotten dicht zu machen und zu sagen, ich finde mich da im Moment gar nicht wieder, weil ich gar nicht weiß, was ihr genau erzielen wollt. Und vielleicht die Beispiele jetzt waren, glaube ich, auch nochmal hilfreich in der Richtung, ne, aber die zeigen eben auch so ein bisschen. Also auch da, glaube ich, ist es gar nicht so trivial, und das nehme ich so ein bisschen auch nochmal so als jetzt Erkenntnis für mich, mit da zu gucken. Da müssen wir, glaube ich, einen guten Weg finden zu sagen, da können wir jetzt auch, sagen wir mal, nutzbringend einsteigen an der Stelle.
Vielleicht nur ein kurzer Kommentar dazu, Sven. Also wir haben sicherlich insoweit jetzt nicht nach und nach setzende Standardlandschaft im Sinne von, und das war ja ein Punkt gewesen, auch bei den ESRSen selber, diese verschiedenen Optionen, das war teilweise etwas unglücklich formuliert durch Erfrag, wie man diese Option dann auf den Tisch gelegt hat. Dass das Thema ist auf jeden Fall in gewisser Weise da. Also die Anforderungen kommen jetzt aus dem ESRS-Zusammenhang, und die kommen auch das ist ein Thema dieser Interoperability-Bemühungen dann in ähnlicher, sehr, sehr, sehr ähnlicher Weise praktisch vom ISSB, weil man ja da bemüht hat, auch die Schultern zu schließen. Und dann kommen wir wieder an den Grundsatzthemen vorbei. Was können wir in dem Zusammenhang tun? Das sind, glaube ich, diese Abgrenzungsfragen, die Thomas, du hattest ja diese eine Folie da nochmal aufgelegt im Sinne von, was können wir da konzeptionelle Überlegungen anstellen Richtung den eigentlichen IFRS, man könnte das Richtung der Finanzrichtlinie, man kann es aber insbesondere auch, und das sehe ich und nehmen wir als Kernthema auch noch für DS20, die Frage außer uns wahrscheinlich keiner beantworten können oder wollen, wenn sich jemand konkret mit unserem Produkt auseinandersetzen will. Das nur aber vielleicht als kurze, also gewisserweise schon eine Anerkennung der Realitäten im Sinne von, wo sind wir jetzt da gelandet bei dem ganzen Standardsetzungsprozess und wie kann man das Ganze soweit jetzt auf den Punkt bringen. Jetzt will ich aber gar nicht so viel ausführen. Wir sind schon eigentlich eh schon über der Zeit, weil der Carsten Teil hat auch noch ein paar sicherlich gute Ideen in dem Zusammenhang.
Weiß ich nicht, ob die gut sind, aber ich muss es erstmal sagen lassen. Also erstmal vielen Dank. Das war ja wahnsinnig viel. Und irgendwie während des ganzen Vortrags kam mir immer so die Idee, verdammt nochmal, so Risikoberichterstattung kennen wir ja schon seit 20 Jahren oder 30 oder 40 Jahren. Und dass es irgendwelche Konsequenzen dann gibt für Abschlüsse, ist ja nun auch jetzt nicht neu. Und jetzt, also ich will das mal so ein bisschen versuchen runterzubringen. runterzubrechen auf, ja, es gibt zukünftige Dinge, so, die wirken dann irgendwann mal auf den Abschluss. Und über die sollen jetzt offensichtlich berichtet werden. Also ich will so ein bisschen die Angst wegnehmen, die ich selber vielleicht aber auch habe. Also weil es eben so viel war. Aber wenn man das so in einem größeren Kontext sieht, ist es vielleicht gar nicht so schlimm.
Ist, wenn wir das Thema jetzt, was der Rico Kaske auch noch vorgestellt hat, war ja im Grunde so ein bisschen Empirie nochmal zu finden, im Sinne von, wie läuft's denn tatsächlich? Ich denke, das ist gar nicht mal schlecht. Es ist ja soweit von, das war ja der Max Müller, glaube ich, von der Uni Köln, der da mit Kollegen praktisch versucht hat, mal was zu ermitteln, dass wir da vielleicht noch ein bisschen auch Fleisch an den Knochen bringen können, im Sinne von, was ist denn jetzt eigentlich im Moment State-of-the-Art-Praxis. Ich denke, dass wir orientieren uns ja an TCFD, was ja auch mehr oder weniger ja dann vom ISSB jetzt administriert wird, dass wir da sicherlich vielleicht auch noch mal ein bisschen Fleisch an den Knochen bringen können, im Sinne von, wie läuft denn das eigentlich so praktisch. Das fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Wenn ich jetzt mal in die Runde gucke, das ist ja jetzt auch keine vergebene Liebesmühe, wenn man jetzt mal sagt, wir gucken uns das nochmal genauer an, um dann auch ein Argument vielleicht besser unterlegen zu können, im Sinne von, läuft das jetzt praktisch richtig oder nicht? Und da reden wir sicherlich auch über die ganzen Ausnahmen, Kati, da hattest du ja nochmal, dass wir da nochmal diese Diskussion haben, wie läuft denn das eigentlich tatsächlich hinterher? Separierbarkeit und so weiter, ne? Also ich sehe jetzt hier keinen heftigen Widerstand, dass wir uns das nicht angucken sollten. Herr Volker Sack.
Ich würde dann aber auf unterschiedliche Branchen gehen und mal gucken, was da, das tun wir nämlich gerade bei uns auch, zum Thema ESG-Kennzahlen, welche sind eigentlich bewertungsrelevant, welche sind quantifizierbar, welche nicht. Dass man das unter dem Aspekt mal in unterschiedliche Branchen reingeht. Also wir haben uns jetzt zum Beispiel entschieden, mal in Salzgitter uns genauer anzugucken, weil da geht es um das Thema CO2-Zertifikate, Bepreisung derer, was jetzt in den nächsten Jahren auf die Agenda kommt oder in den unterschiedlichsten Bereichen halt. Und ich glaube, dann kriegt man vielleicht so einen gewissen Eindruck, was da vielleicht von Relevanz sein könnte. Also so gehen wir jetzt davor in unserer Arbeitsgruppe, um das mal empirisch auch für uns zu durchleuchten. Welche Kennzahlen sind denn aus diesem Set neben den finanziellen Finanzkennzahlen eigentlich von Relevanz?
Kriegen wir das hin mit den jeweils 20? Jetzt an Rico Kaske gefragt, ob wir da Tendenzaussagen treffen können, im Sinne von, wer da was macht überhaupt und dann, was passiert eigentlich in dieser Branche?
Tja, also wir haben ja 6x20, allerdings 40 immer nur nach den jeweiligen Rahmenwerken und Standards, müssen wir dann vielleicht auswerten. Weil sonst, also es wird knapp, da tatsächlich Tendenzaussagen zu treffen bei 40 Unternehmen, aber man kann das ja noch ausweiten.
Also wir fangen mal an mit den Grundlagen im Sinne von, was haben die, wie sind die da dran gegangen? Und dass wir das nochmal abprüfen, jetzt im Sinne von praktischer Umsetzung. Da, wie gesagt, auch vielleicht Erkenntnisgewinne zu erzielen da, ne? Und wenn wir es schaffen, gucken wir nochmal in so eine Branchenperspektive rein. Susanne Fiesbeck hat noch eine Idee.
Genau, bezüglich Branche ist sicherlich im ersten Schritt mal interessant zu sehen, was die Realwirtschaft macht und die Finanzwirtschaft, weil wir zum Beispiel in der Versicherungsbranche uns auch sehr, sehr schwer tun mit der Anwendung und da uns eben ja Besonderheiten sehen, was das Thema AFE angeht. Also ich glaube, erster Schritt Finanzwirtschaft und Realwirtschaft und dann wahrscheinlich gucken, was weitergeht. Und Spanien ist sicherlich noch ein gutes Land, weil wir das auch sehen, dass da durchaus zusätzliche Anforderungen lokal auch sind. Das heißt, sie sind da, glaube ich, einen Schritt weiter, was die Berichterstattung angeht und wahrscheinlich sehr interessant, da reinzuschauen.
Ja, kurze Rückfrage, Susanne, vielen Dank. Habt ihr es so verstanden, dass eine Trennung oder eine Betrachtung sinnvoll ist, erstmal zu sagen, wir unterscheiden bei einer Branche sozusagen zwischen der großen Branche Realwirtschaft und der großen Branche Finanzwirtschaft? Hast du das so gemeint?
Ja, genau. Das wäre eine erste Idee, also bei der Auswertung, dass man sagt, okay, bestimmte, weil wir eben Besonderheiten haben. Wir haben die Marktbewertungen auf der Aktivseite und wir haben eben das physische Risiko in unseren Büchern als Produkt quasi, die Risikoübernahme, haben wir da eine Sondersituation. Ich weiß nicht, wie es bei den Banken aussieht. Wir haben ja auch viel Bewertungsthemen drin, also könnte auch da einfach ein Unterschied sein zu einer Realwirtschaft, wo diese Risiken sozusagen zusätzlich dazukommen zu ihrer Produktion.
Ja. Ja, okay, danke. Okay. Dann hattest du noch eine Frage, glaube ich, drauf, Thomas, mit dem Stakeholdern. Also wir wissen ja zumindest aus verschiedenen Perspektiven, der Volker Sack hat ja gesagt, wir haben jetzt auch Beschäftigung jetzt zumindest mal insgesamt mit ESG-Zahlen nochmal, wenn man ja sagt, verschiedene Interessengruppen nochmal an dem Thema dran sind. Also was wir sicherlich auch derzeit wahrnehmen, dass wir werden nicht die einzige Situation sein, DSC-seitig, die in Deutschland nochmal mit dem Thema sich Anticipated Financial Effects auseinandersetzen wird. Da haben wir sicherlich auch noch eine weitergehende Diskussion, unter Umständen auch mit anderen Institutionen, die da vielleicht auch zu Arbeitsergebnissen kämen dann. Ne? Die Frage ist nur, glaube ich, die, wo du darauf abzielt hast, das müsste ich jetzt nochmal nachfragen, ob in der Art und Weise, wie wir es diskutieren, noch eine breitere Stakeholder-Perspektive da reinbringen müssten dann. Ne?
Genau, die Frage ist, welchem Format bleibt das sozusagen beim Fachausschuss? Verteilen wir das auf Arbeitsgruppen? Machen wir Branchenaustausche? Nein, Branchenaustausche wahrscheinlich in dem Fall nicht. So nach dem Vorbild der Arbeiten, die wir bislang auch machen. Also wir machen ja nun nicht alles im Fachausschuss, sondern wir haben auch ein Anwenderforum, wir haben öffentliche Diskussionen. Da wollte ich mal ein Gefühl dafür kriegen, wie da so die Stimmungslage im Fachausschuss ist. Welche Formate wir hier zu bemühen könnten.
Also wir haben das heute nochmal bewusst, glaube ich, jetzt in den gemeinsamen Fachausschuss ja gebracht, im Sinne von, dass wir ein echtes Thema als Interrum und Interconnectivity oder Konnektivität ja sehen oder haben, insbesondere wenn wir jetzt so Themen rangehen, nochmal, was du auch thematisiert hast, die verschiedenen Aspekte aus der, sagen wir mal so, Frist- oder Finanzberichterstattung heraus. Wir haben das Thema sicherlich auch zusammen mit Lageberichterstattung im Sinne von ein übergreifendes Thema zu haben. Die Frage ist, haben wir genügend Kapazität jetzt hier im gemeinsamen Fachausschuss? Wir haben ja noch andere Themen hier haben, insgesamt rund um DS20 und das, was wir an Standardsetzungen ja noch weiter vorantreiben wollen dieses Jahr, ob das an Fußzeit von der Kapazität her ausreicht oder ob wir dann das Ganze praktisch delegieren. Ne? Und gibt es dazu noch Meinungen und Auffassungen? Weil sonst hätte ich mir eher die Tendenz zu sagen, wir bringen das immer mal wieder im gemeinsamen Fachausschuss, um noch ein paar Aspekte sich davon anzugucken, ohne das jetzt übertreiben zu wollen im Sinne von detaillierten Diskussionen.
Ja, zumindest noch mal Idee, mal die Verfasser der schon vorgestellten Studie,
das auch nochmal in Detail vorzustellen. Das würden wir auf jeden Fall machen. Dann also Rico Kaske hat ja auch schon mal Kontakte aufgenommen gehabt, Richtung Köln. Das sollen wir auf jeden Fall tun. Und dann können wir das Thema ja insoweit, das wird ja noch ein dynamischer Prozess sein, wir sind ja jetzt auch mit keinem konkreten Enddatum da unterwegs. Wir haben sicherlich die Themen im Zusammenhang mit DS20 und wenn wir jetzt sagen, wir kommen in das erste Jahr der Pflichtberichterstattung rein, dann aber die werden auch noch nicht unmittelbar scharf geschaltet, die Anticipated Financial Effects. Mit ein paar, also müssen uns die genauen Finalen sicherlich ESF dann nochmal angucken Richtung Sommer, aber dass wir da nochmal in gewissen Möglichkeiten haben, da was auch noch nachzusteuern. Ne? So, ich höre jetzt keine unmittelbar Protest, sondern würde ich das mal erstmal so mitnehmen. Wir sind jetzt auch schon eine Viertelstunde drüber, Thomas.
Ja, ich habe das auch schon mit Sorge festgestellt. Dann nehmen wir das erstmal so mit, was wir haben. Ist ja auf jeden Fall auch einiges an Rückmeldung gekommen. Vielen Dank euch allen dafür. Und das Thema bleibt am Laufen.
Genau.